Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Seine allererste noch unbewusste Begegnung mit Satya Sai Baba hatte Martin Glade, als er gerade 5 Jahre alt war und auf einer Intensivstation zwischen Leben und Tod lag. Heute ringt er mit der Frage, was ist Leben, warum Leid und wie schaffe ich es, tief in die Wirklichkeit einzutauchen. Davon wird er uns heute erzählen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Martin, dann erzähl doch mal von deiner ersten Begegnung mit Sai Baba.
Also bewusst habe ich sie erst natürlich im Erwachsenenalter nochmal richtig nachvollziehen können, aber als Kind habe ich schon eine Begegnung gehabt mit 5. Da bin ich im Krankenhaus gelegen, also auf der Intensivstation, genau Weihnachten war das. Also ich lag im Sterben und dann ist mir Swami als junger Swami erschienen, als der immer auf dem Tigerfell sitzt. Also so in dieser Art ist er mir erschienen, in meinem Inneren. So. Ich habe das erst im späteren Alter mit Hypnose eigentlich erfahren, was das war. Und das Einzige, was ich mich erinnern kann, war, meine Mutter war neben dem Bett. Du bleibst, das ist deine Mutter. So. Und offenbart hat er sich ja mit meinem 32. Lebensjahr. Aber das ist, weil du mich jetzt gefragt hast, was war meine erste Begegnung? Das war meine erste Begegnung. So. Also ich habe ihn einfach in diesem jungen Alter gesehen und dadurch hatte ich einfach immer von ihm Träume. Ich habe auch noch Briefe gefunden von mir mit 14 zur Konfirmation. Also ich war sehr christlich angehaucht, meine Familie überhaupt nicht. Die haben sich auch immer gefragt, woher das kommt, dass ich immer zu Christus pilgere und dass ich einfach eigentlich völlig... Weil ich habe einfach gedacht, den ich da gesehen habe, wäre der Jesus gewesen. Und deswegen habe ich immer ihm Briefe geschrieben auch. Du wirst dich wieder offenbaren in meinen Träumen. Und so bin ich dann halt irgendwie so mit durch mein Leben gegangen, dass ich immer irgendwo diese nicht fassbare Person oder diesen Traum einfach hatte von dieser Traumwirklichkeit. Für mich aber nicht nachvollziehbar in dem Leben, was ich geführt habe.
Naja, nun sah Barber auch in jungen Jahren nicht wirklich dem Jesus unserer christlichen Kultur ähnlich. Also woher diese Verbindung zu Jesus?
Weil das für mich irgendwie die einzige Möglichkeit war, diese Person, diese göttliche Person in dem, was ich gelernt habe, was es an Göttern gab. Es gab bei uns nichts Indisches. Ich komme von einem Dorf. So, und es war die einzige Möglichkeit mit dem Gebet, mit dem ich groß geworden bin. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wir sind nach Österreich gefahren zum Skifahren und da bin ich immer als Kind schon einfach in die Kapellen gegangen und alle heiligen Figuren habe ich geguckt, wer könnte das sein? So, den Sebastian, ich habe immer geguckt, wer das sein könnte, der sich in meinem Herzen offenbart hat. Und irgendwie war das für mich einfach Jesus, jedenfalls in der Zeit. Und mit dem 32. Lebensjahr hat er sich dann in seiner physischen Gestalt dann über Bild offenbart. Und dann ist mir in dem Moment klar geworden, okay, das ist der Mann meiner Träume. Und vorher war es aber schon so, dass ich so große Schmerzprozesse hatte mit dem Rücken und also dem Kreuz, ja. Und dass ich einfach nicht mehr das Auto einparken konnte und dass ich einfach auch ganz viele Verluste plötzlich hatte. Und vorher bin ich jemandem begegnet, der sah dem Sai Baba in jungen Jahren sehr ähnlich. Da war ich schon so, wie als hätte ich das Gefühl gehabt, wegen dieser Person habe ich die ganze Zeit diese Träume und deswegen habe ich da so ein Gefühl gehabt, dass ich jetzt mit dem irgendwie einen Film drehen muss und habe dann den praktisch in eine Trilogie, die letzte Trilogie habe ich einen Film gemacht und der führte mich dann eigentlich sozusagen zu Barber und die Menschen, mit denen ich dort gearbeitet habe und die haben sich auch alle, wie auch meine Familie, also erstmal war es so, als ich Barber begegnet bin, haben sich erstmal alle distanziert von mir und gedacht, so der hat sie jetzt völlig nicht mehr alle so, jetzt ist er völlig verrückt geworden.
Du hattest gerade von dem Bild gesprochen, das du dann irgendwann gesehen hast, wo war das?
Ja, das ist ja mit dieser Geschichte gewesen, dass ich halt eben sehr starke Rückenschmerzen bekommen habe. Dann habe ich in der Zeitung irgendwie gesehen, göttliche Aufrichtung. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich möchte mich da aufrichten lassen, weil ich habe das Gefühl, wenn meine Wirbelsäule irgendwie jemand was dran macht, dann geht das besser. Und dann bin ich da reingegangen in den Raum und da hing ein großes Bild mit Swami mit den segnenden Händen. Und in dem Moment bin ich wirklich, ich hatte einen Prozess, ich bin da fast in Ohnmacht gefallen. Ich bin vor dem Altar habe ich mich hingekniet, ich wusste, das ist mein Herr. Und ich habe mir vorher noch, also nicht ich, sondern Swami hat mir vorher noch, weil ich geforscht habe, woher diese Rückenschmerzen kommen. Deswegen bin ich in meine Kindheit zurückgegangen und bin mit einem Hypnotiseur, habe ich dieses Erlebnis nochmal durchgemacht. Deswegen war es mir so präsent. Ich hatte dann auch schon viele Jahre das dann auch vergessen, aber dadurch, dass dieser Mensch dann in meinem Leben war, der Sai Baba so ähnlich sah in den jungen Jahren, habe ich natürlich umso mehr mit diesen Träumen geforscht, was diese Person jetzt nun in meinem Leben zu bedeuten hat. Dabei sah die dem nur sehr ähnlich und war halt auch spirituell so erfüllt, jetzt nicht unbedingt vom Baba, aber halt eben so rein, so eine reine Seele. Und in diesem Moment habe ich halt eben in der Hypnose nochmal das alles durchlebt und da kam das, dass dieser Satz eben, du bleibst, das ist deine Mutter, weil ich einfach herausgefunden habe, dass ich als Kind schon wieder gehen wollte. Ich wollte einfach nicht in der Familie bleiben, ich wollte einfach wieder gehen. Und deswegen hat meine Mutter im Grunde genommen, obwohl die eigentlich gar nicht so gläubig ist, die hat sehr gebetet, mit der habe ich auch diese starke Beziehung so. Und die saß die ganze Zeit an meinem Bett, weil die hätten mich da festschnallen müssen, weil so ein kleines Kind kann man ja mit in den 70er Jahren, war das alles noch nicht so mit dem Tropf und so. Also ich wäre gestorben sicherlich, wenn meine Mutter nicht da geblieben wäre. So. Und ich weiß, dass ich als fünfjähriges Kind natürlich noch in einem ganz anderen Bewusstseinszustand war, als den ich dann im Jugend- und im Kinder-, also im Jugendalter dann war. Also in dem Zustand habe ich Baba voll rein gesehen. Und ich kann nur sagen, dass ich dieses Gefühl, Baba hat ja nur diese zwei Sachen gesagt. Du bleibst, das ist deine Mutter, so. Aber er hat natürlich in den Träumen viel, viel mehr mir gegeben. Und diese Träume, also diese Begegnungen, die habe ich auch versucht, also diese Nähe, die habe ich versucht in meinem Roman zu verarbeiten, den ich jetzt geschrieben habe, so über uns. Also es ist eigentlich eher ein dichterischer Roman, dass ich das auch nicht so an meine Person ranlasse, sondern so eben übergeordnet, ja. Aber es sind halt die ganzen Erfahrungen, die ich mit ihm in dieser tiefen inneren Auseinandersetzung habe. Denn als ich dann zu ihm gekommen bin, ich hatte die Vorstellung, wie in meinen Träumen, ich komme zu ihm hin, ich sitze mit ihm am Chitravati-Fluss oder so und bin ihm ganz nah und nur unter ein paar kleinen Grüppchen von Menschen, ja. Und ich kam hierher und war erstmal so, aber trotzdem war, es war für mich klar, okay, jetzt bin ich hier und jetzt muss ich damit leben, dass ich mit einer Milliarde sind es mittlerweile, ich weiß es nicht, über Menschen einfach, es war mir, an einer Familie jetzt bin so und dass der Hindu ist oder nee, nicht Hindu ist er ja auch nicht, also dass er halt eben sich so verkörpert, ja. Und dass ich überhaupt nichts weiß, dass ich eigentlich vollkommen wie ein Kind dahin komme mit meinen Träumen und als erstes sofort gleich gesagt bekomme, no interview, interview. Und das hat er auch durchgezogen. Also, aber in einer so Swami-Art, dass, wie wir das alle kennen, dass es trotzdem eine Interview gibt, die man halt eben nur mit einer übergeordneten Art versuchen kann auszudrücken. Deswegen mache ich das über die Kunst. Ja, ich versuche Filme darüber zu machen, Fotografie und eben zu schreiben. So. Und der letzte Film von meinen fünf Filmen ist Sightseeing. Das ist so ein Wortspiel. Da habe ich in Puttaparthi so und Swami taucht immer aus so alten Aufnahmen wieder auf und habe ich da so reingebaut, weil ich wollte halt eben mit Swami einen Film machen und der vierte ist Sadhana. Und als er dann 2011 gegangen ist, da habe ich dann gemerkt, okay, dann muss ich jetzt aus diesen Materialien, was ich gesammelt habe, muss ich jetzt eben was. Und Swami hat den komplett gemacht auf eine Art, wie er das halt mit meinen ganzen Arbeiten eigentlich macht. So, er ist halt. Und ich habe ihn bisher nur einmal im Zentrum gezeigt. Ja.
Ich lausche auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir. Deine Stimme ganz klar, ganz nah. Ich bin ja nur gekommen, dir zu sagen, Herr, ich liebe dich, Herr. Tief in mich hinein, ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme ganz klar, ganz nah. Ich bin ja nur gekommen, dir zu sagen, Herr, ich liebe dich, Herr. Die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir. Deine Stimme ganz klar.
Jetzt habe ich mich auch ein bisschen so 9 Jahre, seitdem ich bei Swami jetzt so bin, habe ich mich 9 Jahre zurückgezogen und habe mich auch aus meinem alten Beruf mehr oder weniger verabschiedet ganz. Ein bisschen was lebe ich noch davon. Also ich habe als Schauspieler viele Jahre gearbeitet so und jetzt merke ich, diese Reise zeigt mir jetzt, dass ich doch jetzt anfangen soll, das ja zu zeigen, herauszugeben oder was auch immer.
Ja, dann erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern schon mal vorab, worum es in deinem Buch gehen wird.
Ja, klar. Das heißt, die Aufzeichnung des Herrn I, das ist eigentlich so wie so ein Advaita-Roman, kann man sagen. Das ist ein Mann, der keine Bestimmung in dem Sinne hat, der sich so zurückgezogen hat von der Welt, keinen Namen hat und sich eigentlich wie so ein Eremit an seine Ich-Läuterung gemacht hat. Also er will sein ganzes Ich aufgeben, damit er ganz mit Gott eins werden kann. Er möchte wieder in den Urkeim, in den Hiranyagarbha, möchte er wieder einkehren. So. Und im Grunde macht er die ganze Zeit ein Ich-Spiel, wie die Menschen das auch machen. Er ist ein Denker. Also er dreht immer wieder die Münze wie Ja und Nein. Er versucht alles zu verstehen. Er versucht Gott zu verstehen und sich vorzustellen. Und im Grunde ist er immer wieder in solchen Zuständen, dass er eigentlich gar nicht mehr im Leben ist und nur noch aus der Vergangenheit lebt. Aber gleichzeitig versucht er, das zu bekämpfen. Und in der Mitte des Romans erscheint ihm dann sein Meister. So. Das ist eigentlich eine sehr reale Begegnung, die aber, man weiß es nicht, sie könnte auf einem Traum basieren, sie könnte aber auch ganz real sein. Ja. Und das bleibt immer in dem Roman eigentlich offen. Es gibt im Grunde genommen dort keine Realität. Der redet auch im Grunde genommen nur mit sich selbst, also mit seinem Selbst sowieso und wird so langsam von dem Meister mit seiner Auseinandersetzung geläutert, bis er auf eine Reise geht, auf ein Schiff, auf das Nirananaya, so auf das Lebensschiff und dort eigentlich über die Idee von der Bhagavad Gita zu seinem eigenen Atman eigentlich kehrt. So. Und ganz zum Schluss, das ist eigentlich eins meiner schönsten Träume, die ich mit Swami hatte und auch meiner wahrsten, die so tief und hatte so eine Reihe von Träumen, hat er das aufgebaut und es war eigentlich ein sehr umfassender Traum. Also ich stand eigentlich auf einer Bühne erst und habe so das ganze Leben nochmal so gespielt und habe mich die ganze Zeit gewundert, was spielen die anderen da und ich habe eigentlich gar nichts damit zu tun und dann habe ich so daneben gestanden und dann war plötzlich der Zuschauerraum leer und ich stand ganz alleine da und guckte auf meine Füße und sah, dass ich 2 verschiedene Schuhe anhatte und habe gedacht, mit diesen 2 verschiedenen Schuhen kann man nicht durchs Leben gehen und lass sie auf der Bühne zurück. Und in dem Moment wandelt sich der ganze Raum und sein Meister kommt und sagt, nun siehst du, wie sich alles materialisiert und wieder auflöst, schau in meine Hand. Und dann schaut der in seine Hand und sieht, wie sich die Handfläche smaragdgrün färbt und ein wunderschöner Lingam entsteht. So. Und in dem Moment überkommt ihm eine Schauer der Glückseligkeit Ananda und er fällt in das Dharma, in den Schatz des Dharmas und kann plötzlich sich einfinden in diese Erkenntnis, dass alles in des Meisters Händen liegt, das Kleinste wie das Größte. Und so kann er sich sich endlich aufgeben und kann sich zurückfallen lassen in den Kornspeicher des Wissens und kann sich auflösen. So. Und dann sieht er sein eigenes Bild dahin schmelzen, wie das Greifen nach Rauch ist, das Halten an sich. Und er kann sich einfach nur in diese Vollkommenheit wieder reinfallen lassen. So.
Ja, also eigentlich ist das ja die Entwicklungsgeschichte eines jeden Menschen, aber scheinbar auch ein autobiografischer Roman, denn du bist zwischendurch von dem fiktiven Herrn I in das Ich als Martin gewechselt. Ist dir das Ich dann nur so rausgerutscht?
Ja, das geht ja um das I, um das Ich, ja. Also im Grunde genommen bin ich das nicht, sondern es ist immer das, was ich habe immer gemerkt, wenn ich so meine anderen Brüder und Schwestern sehe, die so das Bestreben danach haben, die Erkenntnis haben zu wollen, Gott gleich zu werden. Meine Erkenntnis ist, dass ich nur eins sein möchte mit Gott und dass ich im Grunde genommen dieses Leben dafür habe, wieder in diese Unschuld, in diese Vollkommenheit zurückzugelangen. Und deswegen habe ich den Roman auch beschrieben, weil ich immer so gemerkt habe, dass mich diese Kämpfe um diese Yogis und diese ganzen Sachen so irgendwie so gleichgültig lassen. Aber trotzdem hat mich das irgendwo auch, weil ich auch so ein Denker bin. Ich wollte auch wissen, wie geht das und wie ist das und wie ist das und Swami, warum machst du mit dem das und das? Ich wollte auch das Leben verstehen und das Sterben und all das. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass es um etwas so Tiefes geht, was jenseits aller Worte steht. Und das wollte ich irgendwie poetisch wieder ausdrücken. Und durch viele Begegnungen, die er mir gezeigt hat, durch diese tiefe Liebe, durch diese Träume oder durch diese Momente einfach, nur dass ein Schmetterling einfach sich in dem Moment irgendwie auf meinen Finger setzt oder so. Oder dass jetzt, wo ich bei Krishna hier in dem Garten war, da hat sich ein Schmetterling auf meinen Schuh gesetzt, bin rückwärts gegangen, wollte in den Schuh reingehen und gucke noch hin und sehe, oh, ich würde den Schmetterling zertreten, ein wunderschöner Schmetterling. Dann habe ich ihn auf den Finger gesetzt und habe ihn so zu Krishna gehalten und dann flog er auf zu den Füßen Krishnas so. So ist für mich Gott. Für mich ist Gott wirklich, dass ich erfahren möchte in diesem Leben, dass ich in allem Gott sehe, in dem kleinsten wie in dem größten, in dem unscheinbarsten wie in dem scheinbarsten, dass ich eigentlich dieses Advaita so verstehe, nicht davon befreit zu sein von irgendetwas, ja, wie von diesem Körper oder so, sondern dass ich dieses Leben, so wie es ist, ob gut oder schlecht, einfach in Swamis Hände legen kann und mich einfach nur eins mit ihm fühle. Und mich von ihm führen lasse. Und das ist eigentlich das, was ich auch gemerkt habe, was am besten ist, um dieses Ich zu überwinden. Das habe ich jetzt auch bei anderen großen Meistern wie Amma und Mira gehört. Es ist letzten Endes nicht unsere Aufgabe, Gott zu sein, auch wenn wir göttlich sind. Also irgendwie kann ich das jetzt nur so sagen, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, die göttliche Natur in uns völlig, also uns ist jetzt auch schon, für mich ist es so, ja. Diesen göttlichen Kern, den Swami ganz zu erreichen, dass er ihn reinigt und mich wieder einkehren lässt in seinen allumfassenden Ozean.
Lass mich dorthin gehen, wo Worte für dich fehlen, wo ich nicht mehr weiß, dass ich bin, wo ich nicht mehr weiß, dass ich bin. Herr, ich möchte vergehen im Raum ohne Ort, mich verlieren, wo nicht Stille ist und nicht laut, wo nicht Stille ist und nicht laut. Ins Nichtsein und Sein zu gehen, keiner Lehrer dort und kein Raum. Keiner Lehrer dort und kein Raum. Dieser Ort ist beschrieben, wo nichts könnte alles gebären. Ohne Dunkelheit, ohne Licht, ohne Dunkelheit, ohne Licht. Lass mich dorthin gehen, wo Worte für dich fehlen, wo ich nicht mehr weiß, dass ich bin, wo ich nicht mehr weiß, dass ich bin. Wo ich nicht mehr weiß, dass ich bin.
Weil du eben die Bhagavad Gita angesprochen hast, welche Passage ist denn, na ich sag mal, wie für dich geschrieben?
Also ich glaube, das, was für mich das Schwierigste im Leben insgesamt war, das Leiden zu verstehen. Warum leiden wir? Warum gibt es Menschen, die sich hassen? Warum gibt es Hass überhaupt? Warum lieben wir nicht jeden Menschen wie unsere Mutter und unseren Vater? Auch in Puttaparthi erlebe ich viel Rücksichtslosigkeit. Ich meine jetzt Puttaparthi, ich rede nicht von Prashanthi Nilayam. Das ist für mich ein großer Unterschied. Ich rede jetzt von der äußeren Hülle, die sich hier transformiert. Also das heißt, der Außenbereich, wo es wirklich das, was wir versuchen auszublenden, ja, in den Geschäften, da, wenn dann zwischen den Silberschmuck und sowas die ganzen Kakerlaken rumkriechen und so weiter.
Das ist doch genauso göttlich wie dein Schmetterling.
Ja, ja, klar, natürlich. Ich liebe diese Tiere genauso. Die sind nämlich genauso nützlich. Ich habe nur gesagt, dass, weil du mich gefragt hast, was war bei der Bhagavad Gita für dich das Schwierigste? Und das war zu verstehen, was ist das Leiden eigentlich? Ist derjenige, der da als Bettler ist, leidet der mehr als der reiche Mann, der unter seinem Geld, unter der Last des Geldes leidet und so? Also ich habe ja bei überall Leiden gefunden. Ich habe bei den reichen Menschen wie bei den armen Menschen Leiden gefunden. Und bei der Bhagavad Gita geht es ja eigentlich genau darum, dass der Arjuna so leidet darunter, dass er sagt, ich will meine Verwandten doch nichts Böses tun und so weiter, obwohl die ihn ja im Grunde genommen die ganze Zeit ihn bekämpfen. Und das ist das, wo ich wirklich große Schwierigkeiten hatte, das zu lernen, was das ist. Und ich kann es auch bis heute noch nicht. Aber ich finde es wunderbar, was man hier lernt, dass man diese Denke, die wir anerzogen bekommen, mit gut und schlecht, mit oben und unten und diese ganzen Dinge, dass man die wirklich loslassen muss erstmal und erstmal vollkommen wieder frei sein muss, bis man überhaupt eine ganz kleine Annäherung von diesem Advaita bekommt, ob dieses Gut und Böse wirklich stattfindet oder ob das eigentlich nur eine Illusion ist. Ne? Und das ist ja eigentlich mein Grundthema, warum ich den Roman auch geschrieben habe. Ich glaube schon, dass es das Schlechte gibt, genauso wie es das Gute gibt. Das ist schon etwas, was mich auch stark beschäftigt. Und ich finde es genauso schlecht, wenn jemand sagt, es ist halt so oder ja, es ist halt Karma oder so. Denn dadurch stiehlt man sich aus der Verantwortung heraus. Wir sind zwar nicht verantwortlich, aber wir haben eine Verantwortung. Swami ist ein Meister über alles, ja. Und er sagt das eine und scheint sich im nächsten Moment zu widersprechen, aber er ist der Kreator, ja, so. Und er hat damit einen Sinn und einen Zweck. Der muss auch so reagieren. Wir sind nur seine Spielfiguren. Wenn wir glauben, dass wir, das ist wie wenn die Schachfigur auf einmal anfängt zu sagen, wie das Schachspiel funktioniert. Das ist nicht möglich. Also können wir im Grunde genommen nur aus dieser, ja, aus der Unmittelbarkeit, was unser Herz uns in dem Moment sagt, reagieren. Wenn es jemanden kalt lässt, dass diese Welle ein ganzes Land da niedergerafft hat und man sagt, tja, ist halt so. Das sind die Grausamkeiten.
Also du sprichst von Umweltkatastrophen.
Ja, das ist das, was das Schlechte noch befördert. Und denn das ist das, was den Keim immer wieder neu antreibt, das Unkraut. Das ist das, was er sagt. Was er sieht, ist ja das Goldene an sich. Er hat das Goldene gesät und er sieht seine Ernte. Er sieht seine Ernte in uns, ja. Aber das, was derzeit herrscht im Kali-Yuga, wir leben in eines der schrecklichsten Zeitalter.
Naja, wir leben gerade in diesem Kali-Yuga, aber wann war es eigentlich mal wirklich friedlich auf dieser Erde?
Wann war es jemals gut, da hast du auch wieder recht. Naja, wenn man sagt, so in der Zeit von Rama war es ja auch letzten Endes, da gab es ja auch Ravana und so weiter. Es war ja eigentlich alles immer, ob der Mensch jetzt sich mit den Elefanten gestritten hat oder was auch immer. Es gab immer Kampf, Tod und da muss ich ganz ehrlich sagen, an diesem Punkt bin ich nicht im Advaita. Es bedrückt mich. Es macht mich betroffen. Da kann ich nicht sagen, das sehe ich nicht oder ich sehe nur das. Klar, in der Meditation oder wenn ich mit Swami tief verbunden bin, dann sehe ich das auch alles nicht. Ja. Ich kann auch manchmal über gewisse Dinge hinwegschauen, aber selbst wenn ich auch an den Bettlern vorbeilaufe, dann erfasst mich doch eine Traurigkeit, dass sie überhaupt so weit gehen müssen in diese Bettler-Mafia-Szene überhaupt reingeboren zu sein, dass sie dieses Spiel überhaupt spielen müssen, ja, dass sie uns etwas spiegeln müssen, ja. Das ist für mich nicht einfach zu sehen. Und das hat mir für mich jetzt in dem Shirdi-Buch der Shirdi Sai Baba gut ausgedrückt, weil er die Leute dann auch immer, dann hat er geschlagen und hat dann einfach gesagt, du hast mich gerade als Hund davon gejagt, ja, so. Und er hat es ihnen einfach so gesagt, wie das Swami ja nie gemacht hat. Und das fand ich so toll. Deswegen hatte ich immer Angst vor Shirdi Baba. Weil ich habe immer gedacht, so, oh, der ist so streng und so. Und jetzt habe ich den endlich begriffen. Das war die reine Liebe. Weil es brauchten die Leute einfach manchmal eins hinter die Löffel. Auf jeden Fall.
Leuchtend erhebt sich der ewige in mir mit all seiner Macht. Endlich Gewissheit und Freude und Kraft. Gott, der Herr, sagt, ich bin mehr. Liebe und Licht, Glückseligkeit, Ewigkeit.
Ich bin er.
Und erhebt sich der ewige Herr in mir mit all seiner Macht. Endlich Gewissheit und Freude und Kraft. Gott, der Herr, sagt, ich bin er. Liebe und Licht, Glückseligkeit.
Dann kommt dieses andere Ding dazu, das ist mein Vater-Ding. Also ich habe sowieso einen Übervater, einen Übergroßvater gehabt, jetzt einen Übervater mit Swami. Dann habe ich jetzt auch mit Shirdi in dieser Begegnung hier, habe ich mit Shirdi eine große Begegnung gehabt. Also es hört nicht auf mit dieser Göttlichkeit und ich fühle mich selber wie das Kleinste, Minutiöseste. Es gibt so einen Satz, wo der Lehrer zum Dalai Lama sagt, wo der ihn fragt, wie werden wir den Weg gehen jetzt nach aus Tibet. Und sagt er zu ihm, oh Sire, ich bin doch nur ein Wurm. Und so geht es mir eigentlich immer, wenn ich vor Swami stehe. Und wenn du sagst, du bist Gott oder sowas, dann fällt mir das so schwer, genauso wie es mir schwer fällt, für mich selbst etwas zu bitten, wie für jemand anderen etwas zu bitten. Für meine Familie fällt es mir überhaupt nicht schwer. Aber es fällt mir für mich selber schwer, auch wenn ich krank bin oder so, um Gesundheit zu bitten, weil ich das Gefühl habe, warum sollte Gott mich krank machen, wenn es nicht einen höheren Sinn gibt? So. Und dann kommt noch dazu, dass ich mit Swami sehr gelitten habe in der Zeit, wo er in Fukushima, also diese Fukushima-Zeit und so, wo ich das Gefühl hatte, der hat so viel auf sich genommen und der sah teilweise so schlimm aus, ja. Und ich konnte es einfach nicht verstehen, wie kann ich das handeln mit diesem Leiden? Jetzt hat er auch meine Lieblingsschildkröte genommen, ja. Also schon 3 Tage genommen und da habe ich gesagt, Swami, ich überlebe das nicht, wenn sie nicht wiederkommt. Und dann hat er sie mir wirklich nochmal wiedergegeben. Dann habe ich mit ihr eine ganz andere Beziehung aufgebaut und habe ich gesagt, okay, ich darf mich nicht so an dich klammern. Das geht nicht. Weil es ist genauso die größte Angst, wenn meine Mutter gehen würde. Und so muss ich einfach das lernen, dass der Tod nicht etwas Endgültiges ist. Ja. Und das hat er mir damit beigebracht, habe ich sie losgelassen, habe sie Baba ganz anvertraut und dann habe ich irgendwie, ich war zwar so voller Trauer, und aber irgendwie habe ich diese Trauer nicht so gespürt. Und ich habe mich ja seit seinem Weggang nicht hierher getraut.
Das wollte ich fragen. Ja. Baba müssten wir ja auch loslassen.
Ja, das war für mich das Allerschlimmste. Ich habe ja gedacht, wenn ich hierher komme und ich Swami nicht so finde, wie ich ihn gefunden habe, dann weiß ich nicht. Es war für mich so schlimm. Ich hab in den Tagen mit ein paar Leuten im Zentrum immer, in den Tagen zuvor habe ich immer gesessen und habe immer gebetet und wir haben immer gesungen. Als ich dann Ostern, als er gegangen ist an dem Tag, ich wollte eigentlich nicht ins Zentrum gehen und habe ich gedacht, so komm Martin, es ist der Auferstehungstag, bete, jetzt steht er auf, er steht auf. Bin da hingekommen und der kleine Gabriel kommt auf mich zu und sagt, weißt du schon, dass Baba gegangen ist? Ich konnte es nicht glauben. Ich war in dem Moment, ich habe mir gedacht, das ist nicht wahr. Und dann habe ich mir ein Bild gegriffen, habe das so in den Arm genommen. Und dann war dann meine spirituelle Schwester, wir haben uns dann in die Arme genommen und haben wir einfach vom Altar haben wir geweint. Und danach brauchte ich brauchte überhaupt erstmal ein Jahr. Und ich bin total glücklich, dass ich Swamis Präsenz so fühle, dass er nicht gestorben ist, dass er lebt. Und dass er, natürlich bin ich traurig. Ich bin teilweise wirklich so traurig, wenn ich dann so diese kleinen Kinder sehe, die vorher ihm die Hefte auf den Schoß genommen haben und er hat diese Hefte so kontrolliert. Das ist für mich manchmal so, ich kann hier aber gar nicht weinen. Ich habe ja gemerkt, ich kann eigentlich hier gar nicht unglücklich sein. Er lässt mich hier gar nicht unglücklich sein. Ich spüre hier, er gibt mir seine Präsenz über so viele Dinge, auch dass ich jetzt mal darüber reden kann. Ich habe ja bisher noch nie eigentlich über meine Swami-Beziehung geredet, sondern habe das so sehr für mich gelebt. So. Aber alles, was er einfach, jede Geste war einfach immer so erfüllt mit so viel, was ich mir mein ganzes Leben gewünscht habe bis zu meinem 32. Lebensjahr, dass es so ein Wesen gibt, der die Welt retten kann. Deshalb war ich ja eigentlich so traurig, weil ich gedacht habe, oh Gott, Swami, wenn du gehst, wer soll das hier machen?
Das wäre meine nächste Frage. Was meinst du, wie sollten wir jetzt mit dem Erbe, das Swami uns hinterlassen hat, umgehen?
Also was ich jetzt für mich erstmal gemerkt habe, ist, dass ich hier gespürt habe, dass er meinen Selbstwert wieder stärkt. Dass ich diese Kleinheit, die ich vor dieser ganzen Ohnmacht dieser Welt gegenüber gespürt habe, in dieser Möglichkeit, die ich jede Minute habe, ich habe in jeder Sekunde die Möglichkeit, mich auszudrücken, wenn ich in meinem Herzen bleibe. So. Ich denke, wir müssen den Mut haben, jeder für sich selbst die Dinge anzugehen, die er in sich spürt. Was sicherlich in den früheren Zeiten sehr, sehr schwierig war, weil viele Leute sagen, ja, Swami hat zu mir gesagt oder Swami meint oder so. Und dadurch entsteht so ein Potpourri von vielen, vielen Sachen. Und ich glaube, dass wenn wir uns nur an, das sagt er ja auch, wenn wir uns nur an zwei Aspekte von Krishna oder von irgendwie einem großen Göttlichen halten, ja, dann ist das schon ein großer Segen. So eine Kleinigkeit wie zum Beispiel, ich sehe immer, dass diese Kühe, dass die geschlagen werden. Und wenn ich da meine Kokosnuss dann, wenn die da drin stehen, wenn ich meine Kokosnuss da reinwerfe, dann gehe ich an den Kühen vorbei, dass ich nicht die über die hinwegwerfe. Und dann streiche ich denen immer so über die Stirn. Die kennen mich auch und ich spüre auch, dass die mich kennen. Und jetzt hat mich dieser eine Kokosnussmann da angemacht gestern und hat gesagt, don't touch them. Dann habe ich gesagt, I touch them always. Ich berühre sie immer, denn sie werden geschlagen. Und das ist nicht in Swamis Sinn. Ja? Und deshalb berühre ich sie. Und er hat es verstanden einfach. Und das war, glaube ich, das Wichtige. Ich habe gemerkt, Swami erwartet von mir, dass ich meinen Mund aufmache, dass ich da wirklich dann auch mein Selbstbewusstsein durchsprechen lasse. Und das Selbstbewusstsein ist Swami. Das ist einfach seine Erziehung. Und natürlich liegen wir auch mit 50% manchmal verkehrt, aber das spüren wir sofort. Wenn wir was Falsches machen, wenn wir was Falsches sagen, dann kommt die Selbstkritik. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, die ich jetzt lernen muss. Deswegen war ich ja auch so traurig, weil ich habe ja alles, ich habe jede Frage ihm gestellt. Das war schon pathologisch. Ich hatte Spiele, wie dass er mir dann über eine Münze Ja und Nein sagt. Das ist auch sehr verarbeitet in dem Roman, dass der ein Münzendreher ist und gar nicht mehr eigentlich selber selbstbewusst sich die Fragen beantworten kann, sondern im Grunde Grunde genommen immer danach fragt, was richtig und was falsch ist. Dabei gibt es in diesem Sinne kein richtig und kein falsch. Und wenn man nicht aus der Authentizität, aus der Unmittelbarkeit heraus reagiert, dann fühlt man sich auch schlecht oder krank. Und das wollte ich zeigen, dass der Mensch im Grunde genommen nur durch sein Mind erkrankt ist, ja, in diesen Texten. Und dass er, wenn er sich seiner Unmittelbarkeit, seiner tiefen Wirklichkeit hingibt, dann kann er gar nicht fehlschlagen. Er ist dann in dem Moment im Dharma und auch in der Mitte und aus dem Herzen heraus. Das kann gar nicht falsch sein. Und das erlebe ich halt durch ihn. Und wenn ich falsch bin, dann merke ich das sofort. Und dann denke ich so, Mensch, ah, dann will ich das dann auch verändern und so. Und ich glaube, dass das unsere Aufgabe ist, dass wir vor allen Dingen Humor zeigen müssen wieder. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, denn das hat er so beherrscht. Er hat uns immer zum Lachen gebracht. Ja.
Fällt dir da spontan irgendwas ein, wo er dich zum Lachen gebracht hat?
Also eigentlich im Grunde genommen gibt es so Momente, wo ich so sehr etwas will oder etwas erreichen will oder etwas wissen will oder so, dass ich mich dann so verhalte nach der Vorstellung, so wie ich mir denke, dass ich mich verhalten sollte vor ihm, dass ich ihm gefalle. Und dann macht er mit mir so viele Spiele. Also ein Spiel kann ich vielleicht mal erzählen. Ich war hier im Ashram und ich war eigentlich immer ein sehr zurückgezogener, bescheidener Mensch, was den Kontakt mit Swami angeht. Ich habe das immer als eine Gnade erfahren, wenn er mir einen Blick geschenkt hat oder wenn ich eine Begegnung gehabt habe. Und dann hatte ich aber einen jungen Mann kennengelernt, der ein bisschen jünger war als ich. Und der war das erste Mal bei Swami und hat gesagt, ich kriege ein Interview. Und ich so, naja, das glaubst du aber auch nur innerlich gedacht. Und er hat tatsächlich ein Kurzinterview gekriegt, ja, who are you und so weiter, ne, so. Also ich würde das Wort nicht Neid nennen. Also ich glaube, dass es bei mir nicht dieses Wort gibt, wirklich. Aber es war so eine Enttäuschung, weil ich wusste ja, okay, Interview bei mir, aber nie Interview. Und mit diesem jungen Mann bin ich dann irgendwie zusammengestanden. Dann hieß es, Baba ist mit dem Auto, fährt zum Superhospital. So, und dann ich mit dem in eine Rikscha gegangen und dann sind wir wirklich dahinter dem hergefahren. Und dann winkte er Swami und so, aber Swami hat ihn jetzt nicht gewunken oder so. Und für mich war es dann plötzlich so, dass ich gedacht habe, vielleicht will Swami, dass ich mal ein bisschen aus mir herauskomme. Und seit diesem Tag waren da wirklich bei mir die Pferde los. Ich bin neben Swami hergerannt und hat immer zur anderen Seite geguckt. Er hat mich so am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Ich habe neben Satyagita gestanden, habe gedacht, jetzt müsste er doch gucken. Jetzt muss er doch gucken. Er kann nicht an Satyagita vorbeifahren. Er hat natürlich Satyagita angeguckt. Für mich hat er total vorbeigeguckt. Ich war also so in meinem Kopf, ihn erreichen zu wollen. Ich war dann am Ganesha und hörte wieder, er kommt da oben durch das Tor. Und dachte ich mir, so, dann gehe ich noch schnell zur anderen Seite, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Und wollte durch die Sevadals durch und in dem Moment kriege ich von dem Sevadal eine auf die Nase. So, da war ich so enttäuscht und habe gesagt, so, jetzt gehe ich nicht zum Darshan. Und dann bin ich ins Kaufhaus gegangen. Und in dem Kaufhaus gab es signierte Bilder mit With Love, Baba. Und hat er mich dann darüber beschenkt. Und da hat sich Baba dann so verkörpert. Für mich war das dann so, ich habe immer danach dann göttlich mit ihm gelacht, weil ich meine ganze Rumpelstilzchenart dann in dem Moment wie von oben oder von außen betrachtet habe, wie ich mich da aufgespielt habe, wie ich mich da wichtig gemacht habe und wie er das mit einem Humor eigentlich im Grunde genommen gespielt hat. Bis ich auch begriffen habe, dass er mich angucken kann und meinen Nachbarn neben mir zur ganz anderen Richtung gucken kann. Bis ich das begriffen habe und bis ich begriffen habe, dass er mit uns genau dieses Spiel spielt, damit wir eigentlich etwas erkennen. Also ich kann nur sagen etwas, weil für jeden ist es etwas anderes, was er erkennt. So und ja.
Sehnen nach dir, öffnet den Weg in mir. Nur noch verlangen, in Bewusstsein einzugehen. Sehnen nach dir, öffnet den Weg. öffne den Weg in mir. Nur noch Verlangen, in Bewusstsein einzugehen, Sehnen nach dir, öffne den Weg in mir. Nur noch Verlangen, in Bewusstsein einzugehen, Sehnen nach dir, öffne den Weg in mir. Nur noch Verlangen, in Bewusstsein einzugehen.
Und Martin, welche der Lehren von Swami helfen dir eigentlich, das tägliche Leben stressfrei zu gestalten?
Liebe. Liebe. Liebe ist für mich das, was vom ersten Tag an eigentlich zu allen Tieren und Geschöpfen da war. Und ich habe die ganze Zeit versucht, diese Hunde hier zu füttern. Ich habe denen draußen im Laden, habe ich denen so Trockenfutter gekauft. Und das können die hier gar nicht beißen, weil die kaum Zähne haben. Die haben ja durch den Zucker und all das. Und die, also habe ich versucht, dieses Futter einzuweichen. Fressen sie aber auch nicht. Und jetzt gibt es so einen Hund, den liebe ich so. Der hat nur einen Zahn und der ist so völlig voller Beulen, aber der ist so berührend, der ist so voller, also der ist so voller Göttlichkeit. Also der erinnert mich immer an diese Geschichte von dem Kadaver, den Jesus da sieht. Das ist immer so eine Geschichte, die Baba gerne erzählt. Da kommen die Jünger mit dem Jesus auf der Straße lang und da sagte dann plötzlich einer, oh Jesus, geh nicht da, da ist ein Kadaver eines Hundes. Und dann sagt Jesus, aber seht doch, wie schön seine Zähne sind. Ja? Er sieht nur das Gute. Und ich finde, dieser Hund, egal wie viele tausend Fliegen um den rum sind und wie der ist wirklich, der ist wie das Elend eigentlich an sich, ne? Der hat wirklich versucht, ein bisschen von diesem Eingeweichten zu fressen, aber die wollen es irgendwie nicht, das Futter. Und dann hatte ich die ganze Zeit das Futter und keiner der Hunde, sie lassen sich zwar gerne streicheln, aber sie wollen das Futter nicht. Und dann habe ich gedacht, was mache ich mit dem Futter? Und dann habe ich es den Schweinen gebracht und die haben es mir fast aus der Hand gerissen, so, die da hinten so sind. Und da kann man Humor entwickeln. Und das meine ich damit eigentlich, dass ich jetzt Buddha Party mit anderen Augen sehe. Ich sehe das nicht mehr als schlimm, oder sondern ich sehe es als eine Art göttliches Spiel, was uns zeigen kann, dass wenn wir nur die richtige Art damit haben, umzugehen, dann ist das Spiel zu Ende. Das ist wirklich dann finish the game, face the devil, follow the master. Und das ist das, was mich einfach so berührt immer an Swami, dass er Stück für Stück jedes seiner Lehrsätze in uns erfahren lässt. Und nur durch die Erfahrung können wir es eigentlich leben.
Also beende das Spiel, widerstehe dem Teufel und folge dem Meister.
Ja, und dann können wir es auch einsetzen. Und dann kommen wir wieder zu deiner Frage zurück, was wir tun können. Wir sind, glaube ich, alle von ihm so tief initiiert worden. Jeder, den ich hier treffe. Und das fasziniert mich auch. Also das zu sehen, wie er das in jedem einzelnen Menschen so vollzieht, ja, das ist toll.
Was ist Baba für dich persönlich?
Das kann ich gar nicht beschreiben, da gibt es eigentlich kein Wort für mich. Er ist für mich eigentlich mein Atem, ja. Also er ist alles.
Danke.
Danke dir. Danke Swami. Om Saram.
Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du.
Das war's wieder für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht haben Sie heute ja auch wieder die ein oder andere Fragestellung für sich selbst gefunden. Danke an Martin Glade für das Gespräch und am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Evelyn Seliger.
Das alles, das bist du, das alles, das bist du, Das alles, das bist du, nur du, nur du. Das Leben der Harten, das Wachsen, die Zeit, Erkenntnis, Vergehen, die Unendlichkeit, das Lauschen, die Stille, die Leere im Raum, das Wissen, die Weisheit, die Schwingung des Sohns. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Die Macht und die Kraft, der Wille, die Tat, die Wahrheit, die Schönheit, der göttliche Rat, Bewusstsein und Liebe, das strahlende Licht, das Sein von allem, und du bist auch ich. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Die Macht und die Kraft, der Wille, die Tat, die Wahrheit, die Schönheit, der göttliche Rat, Bewusstsein und Liebe, das strahlende Licht, das Sein von allem, und du bist auch ich. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du.